Seht, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gleich dem Abraham, der aus Ur in Chaldea hinausgezogen war, lässt unser Heiland Jesus Christus seine Heimat zurück. Er verliert alles, er opfert alles, um uns alles zu erwerben, das gelobte Land des Himmels nämlich. Weil der nächste liturgische Schritt uns in die heilige Fastenzeit führen wird, deswegen will der Heiland uns schon jetzt vorbereiten. Er will die Augen des Herzens uns öffnen für seine heilige Passion. Nicht die Leiden des Herrn, die sind ja eine Offenbarung für uns. Die offenbaren uns zugleich die Größe der Gerechtigkeit Gottes und der Sünde des Menschen, die Größe der Liebe Gottes und die der Bosheit des Menschen. Wir wissen natürlich, dass der Heiland nicht gezwungenermaßen leidet. Darauf weist auch der Prophet Isaias im 53. Kapitel hin, er wurde geopfert, weil er selber wollte. Der heilige Paulus sagt von seinem Erlöser, nicht er hat mich geliebt, dann hat sich für mich geopfert. Und im Hebräerbrief, da er Freude hätte haben können, erduldete er das Kreuz. 1000 Millionen von Welten hätten erlöst werden können, ganz einfach durch die Menschwerdung des Herrn oder jegliche seiner gottmenschlichen Handlungen, die von unendlichem Wert sind. Also von der Seite der Erlösung bestand keine Notwendigkeit, dass der Heiland sich das so schwer machte. Der wahre Grund, der liegt auf unserer Seite. Das hängt zusammen mit unserem durchaus hoffnungslosen Zustand. Nicht mit unseren Herzen, die verhärtet sind, verstarrt sind in der Sünde. Und da war es eben notwendig, zumindest erachtete es der göttliche Arzt notwendig, dass er sich am Kreuz die eigenen Adern geöffnet hat, um eine göttliche Bluttransfusion vorzunehmen, um jene Liebesbrunst herunterzustürzen, herniederzugießen auf die Menschheit, um in den Herzen aller Menschen eine brennende Liebe und eine tiefe Reue zu bewirken. Nicht dieser Schmerzensozean der Passion Christi, in den wir hineintauchen sollen, eigentlich immer eingetaucht sein sollen, sind wir ja auch. Nicht weil andauernd uns himmlische Gaben, himmlische Gnaden zuteil werden, aufgrund der Passion Jesu Christi. Aber jedenfalls, dieses Leidensmeer offenbart uns das innerste Wesen Gottes, offenbart uns den Beweggrund nicht nur zur Erschaffung des Universums, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, sondern es offenbart uns eben das innere Sein Gottes, von dem der heilige Johannes sagt, dass Gott die Liebe ist. In deinem Christi sehen wir noch dramatischer, noch klarer, was den Herrn bewegt hat, nicht nur die Schöpfung ins Sein zu rufen, sondern die Erlösung zu bewirken. Die Passion Christi offenbart jene Liebesglut, die den Vater dazu bewegt hat, den einzigen vielgeliebten Sohn nicht nur zur Krippe, sondern zum Kreuz zu schicken und diesen Sohn aus Liebe gehorsam gemacht hat, bis zum Tod am Kreuzesholz. Das heutige Evangelium, liebe Gläubige, versetzt uns hinein in die letzten Tage vor dem großen Osterfest, jenem letzten Osterfest, das der Herr mit seinen Aposteln vor seinem Leiden feiern würde. vorüberziehen hinauf nach Jerusalem. Aber das Fest bewirkt diesmal in ihm keine Freude. Wenn Isaak sich wundern konnte, wo denn das Opfertier sei, als er den Opferberg hinaufstieg, so hat unser Heiland keinen Zweifel. Er weiß, dass er das makellose Lamm ist, das am Festtag geschlachtet werden wird. Nicht, dass das Vorbild des Osterfestes zu seiner Erfüllung bringen wird. Und auch der Heiland ist ja nicht nur vollkommener Gott, sondern auch vollkommener Mensch. Gibt es natürlich auch darauf eine menschliche Reaktion. Die Apostel nehmen das wahr, das liest man nicht im heiligen Lukas, aber in den anderen Evangelien, das sei Matthäus und Markus, nämlich, dass sie furchtsam sind und ihm voll Staunen folgen. Also sie spüren, dass das durchaus etwas nicht stimmt. Also der Heiland ist von einem Ernst, von einer gewissen Traurigkeit schon erfasst. Weil dieses Hinaufgehen nach Jerusalem, das ist gewissermaßen ein symbolischer Akt. Er nimmt schon symbolisch vorweg, nicht? Er geht seinen Todesmarsch schon im Voraus. Er besucht schon die Stätte seines Leidens. Und dann beim nächsten Mal, wenn er hinaufsteigt, da wird es sein, um Kreuz und Tod entgegenzunehmen. Ja, es muss sich alles erfüllen, was die Propheten vom Menschensohn, so nennt er sich in seiner Demut, der Sohn Gottes, alles muss in Erfüllung gehen, was vom Menschensohn vorausgesagt ist. Und er gibt ihnen aufs Neue eine Prophezeiung seiner Leiden, die er des Öfteren schon vorher getan hat. Er tut es zum dritten Mal. Und er sagt, dass er den Heiden überliefert werden muss. Die Heiden sind die Römer. Und dass er verspottet, bespuckt, gegeißelt und getötet werden wird. Und dann kommt das Bedauernswerte. Da heißt es im Heiligen Evangelium, sie verstanden nichts davon. Das heißt der Apostel. Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Also zum einen waren sie gläubige Juden, sie kannten natürlich die Schriften des Alten Testaments, sie kannten besonders den Propheten Isaias, der ganz präzise von der Person des Herrn spricht. Es kommt einem vor, es wäre ein weiterer Evangelist, der die Passion beschreibt. Und zum anderen sind die Worte doch klar. Aber sie verstehen ihn nur mit dem Verstand, aber nicht mit dem Herzen. Sie können es auch nicht verstehen. Nicht? Das, was sich vollziehen wird, was die Apostel als absolute Tragödie empfinden werden, nicht? Man ist ja auch vergesslich, vieles fiel dann auch nachher wieder ein, geht uns ja auch oft so, wenn wir erschüttert sind von irgendetwas, von irgendeiner Katastrophe, ja, dann denken wir ja auch nicht normal und reagieren normal auf alle Fälle. Das, was dem Heiland widerfahren wird, das ist keine Tragödie, es ist nicht irgendein Unglück, das unvorsehbarerweise geschehen ist. Der Heiland zeigt durch seine Prophezeiung, dass er durchaus eingeweiht ist in die Pläne seiner Feinde. Und das heißt, weil seine Allwissenheit mit seiner Allmacht natürlich gepaart ist, er hätte sich seinem Leiden entziehen können, aber er wollte eben sich dieses Leidenskelches nicht entziehen. Und so geht er heute symbolisch schon hinauf, wie der Held, der seinen Feinden entgegengeht. Warum verstehen die Apostel nicht mit dem Herzen? Das sehen wir auch im Heiligen Evangelium. Nicht, weil sie einfach sehr egoistisch sind, nicht an sich denken, an das denken, was sie wollen. Sie denken über Siege nach, Jesus denkt an seinen Tod. Sie reden von dem Thron, den sie innehaben sollen, einstens, und Jesus grüßt sein Kreuz. Dann gibt es eine andere Leidensprophezeiung, Matthäus Evangelium, nach der Stelle, wo Jesus Christus Petrus als den Felsen der Kirche offenbart. Und da sieht man auch, dass die Apostel, in dem Fall der heilige Petrus, auch eine unordentliche Anhänglichkeit an den Heiland hatte. Und der Heiland spricht von Leiden und Tod und Petrus sagt, das sei ferne, das widerfahre dir nicht. Ja, liebe Gläubige, das will man nicht tun. Man will sich nicht zwischen Christus und seinem Kreuz stellen. Das ist der Moment, wo Christus Petrus Satan nennt und sagt, er soll sich gefälligst aus dem Weg scheren, so in unserer Sprache. Wenn man das nicht tun will, genauso wie man sich nicht zwischen einen Löwen und seine Beute stellt, nicht? Das macht man nicht. Ne? Auf alle Fälle hat Petrus das gemacht und wie gesagt, das ist natürlich auch etwas, was einen daran hindert, dass man die Gesinnung Jesu Christi habe. Aber liebe Gläubige, wir müssen uns fragen, haben wir das verstanden? Haben wir verstanden, warum das Leiden sein muss? Folgen wir der Einladung Jesu? Nicht der Blick Jesu, der auf die Apostel gerichtet ist, der schweift über sie hinaus. Durch die Jahrhunderte und er richtet sich auf alle Menschen aller Zeiten und er lädt sie ein, mit ihm zu leiden und ihn zu trösten. Wir wollen uns doch bemühen, dass wir nicht den Grund zur Klage geben, wie das eben auch in jedem prophetischen Psalm, auf dem hier angespielt wird, die Rede ist, dass er suchte und niemand fand. Aber wir wollen uns mit dem Heiland betrüben. Wir wollen nicht Gleichgültigkeit dem Ganzen gegenüberstehen, als würde uns das nicht betreffen, dass der liebe Gott für uns leiden will und was er für uns gelitten hat. Warum muss der Heilige das Kreuz allein tragen, das wir ihm gemacht haben? Ja, die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit für uns, wieder daran zu denken, dass da eine Pein ist, die wir auf uns nehmen müssen, auf uns nehmen dürfen. Jene Pein, die man nennt, die Buße. Das heißt, alles das, was notwendig ist, um das Gleichgewicht, sofern es uns möglich ist, wiederherzustellen, den Schaden wieder gut zu machen, nicht immer der Ehre Gottes und uns selbst und anderen zugefügt haben. Nicht, wenn wir mit dem Herrn sind, dann sind wir dazu bereit. Man lebt in der Gottesliebe nicht ohne Pein, so sagt die Nachfolge Christi. Und wenn wir wirklich mit Bewunderung, mit Dankbarkeit der Liebe und eigentlich gekreuzigten Liebe schon Jesu Christi gegenüberstehen, dann müssen wir doch einen Schmerz im Herzen haben. Nicht antworten wir dankbar darauf oder nicht. Lass wir das Frucht bringen in unserem Leben. Die einzige Antwort auf diese überschwängliche Liebe Gottes, die kann eine Gegenliebe sein. Aber wir lieben ihn zu wenig und zu viele lieben ihn überhaupt nicht, denn die Liebe selbst ist. Ja, teilt uns das. Es muss doch ein unheimlicher Schmerz sein für uns, dass Jesus nicht genug geliebt wird, dass der Mensch, so viele und wir mit angeschlossen unsere Liebe an so viel Unnützes und Schädliches und Gleichgültiges verschwenden. Und so, liebe Christen, sind wir bereit zur Kreuzigung. Nicht dieses Genusssuchen, der rebellische, stolze Fleisch, das muss gekreuzigt werden. Das muss befestigt werden, das muss immobilisiert werden durch den Willen Gottes in unserem Leben. Und das schmerzt natürlich. Aber tun wir das, sind wir die wahren Jünger Jesu Christi und mit Starkmut, mit Beharrlichkeit, sind wir oder bemühen wir uns zu sein, die wahren Freunde des Kreuzes Jesu Christi, auf dass diese Worte des Heiligen Evangeliums auf uns eben nicht Anwendung finden, nämlich, dass sie nichts davon verstanden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.